Ich weiß nicht, wie es euch mit diesem Text geht. Ich finde, der ist ganz schön herausfordernd. In den Nachrichten, in der Zeitung bekommt man es immer wieder mit, wie Menschen Rache nehmen. Vor einiger Zeit ist ein Flüchtlingsjunge in der Elbe ertrunken und sein Bruder macht dessen besten Freund dafür verantwortlich und nimmt blutige Rache. Im Gerichtssaal erschießt eine Mutter den Mörder ihrer Tochter. Vor einiger Zeit ist ein tragisches Flugzeugunglück am Bodensee passiert, weil ein Fluglotse einen katastrophalen Fehler gemacht hat und zwei Flugzeuge zusammengekracht sind und ein Mann dabei seine Frau und seine beiden Kinder verloren hat. Er wartet auf eine Entschuldigung, 2 Jahre lang, aber es kommt keine. Und dann sagt er, Blut muss durch Blut gesühnt werden, fährt zu diesem Fluglotsen und ersticht ihn. Vielleicht sind es Beispiele, die ganz weit weg von uns sind. Und doch sind wir nicht ganz frei von dieser Logik, die da dahinter steckt. Tust du mir weh, dann tue ich dir weh. Und ich behaupte jetzt mal, dass wir solche Gedanken in unserem Alltag alle kennen. Da verletzt uns jemand und wir haben diesen einen Gedanken, ich möchte es ihm heimzahlen. Und ich finde es ganz spannend, denn wenn wir uns dann hier sonntags zum Gottesdienst treffen, dann beten wir mit Worten von Jesus, die er auch in der Bergpredigt gesagt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Bis hierhin alles okay, kein Problem. Und jetzt, finde ich, kommt die ganz große Herausforderung. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Satz mitbetet. Welche Menschen habt ihr da vor Augen? Denkt ihr in dem Moment an die Menschen, die euch das Leben wirklich schwer machen? Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dem Autofahrer, der dir die Vorfahrt genommen hat? Ein Mensch, mit dem du gerade in einer schwierigen Beziehung bist, weil du sein Verhalten nicht nachvollziehen kannst? Dem Kollegen, der jedes Mal so eine Spitze für dich hat? Wie auch wir vergeben? Denn wenn wir diese Aussage ernst meinen und es aus tiefstem Herzen mitbeten, dann beten wir, ich möchte, Vater, dass du ihm, diesem Menschen, begegnest wie mir. Dass du so für ihn fühlst, so an ihn denkst, so für ihn eintrittst und handelst wie für mich. Segne ihn, tu ihm Gutes. Und wir beten eben nicht, da hat mir jemand wehgetan und jetzt bitte ich dich, lass ihn mal deine himmlische Wucht spüren. Nein, das, was er mir angetan hat, soll genauso vergeben werden, wie du, Gott, mir in deiner Großzügigkeit immer und immer wieder aufs Neue vergibst. Die Frage ist also, wie wir in unserem Alltag unterwegs sind. Tust du mir weh, dann tue ich dir weh. Und wir gehen den Weg der Rache oder wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und wir denken dabei an die, die uns am allermeisten verletzt haben. An Freunde, die uns im Stich gelassen haben. Dem Kollegen, der etwas Vertrauliches über uns weitergesagt hat. Der Vorgesetzte, der uns übersehen hat. Unser Partner, der uns verletzt hat. Du tust mir weh, also tue ich dir weh oder wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und es geht in diesem Gebet dann nicht nur um die ganz großen Sachen, sondern eben auch um die kleinen Dinge und um manches Alltägliche. Da kommt jemand zu spät. Da hat jemand was vergessen. Da ärgert uns jemand. Ein Kind folgt nicht oder ein Elternteil hört nicht auf uns. Und ich weiß nicht, warum es so ist, warum wir Menschen so geschaffen sind, dass schon Kleinigkeiten diesen Durst nach Rache in uns wecken. Und jetzt redet Jesus hier in der Bergpredigt über unsere Beziehungen. Und es ist definitiv kein einfaches Thema. Und Walter Lütti, ein Schweizer Pfarrer, schreibt über die Bergpredigt: Von Zeile zu Zeile ist gesagt, dass Gott nicht dein Freund sein kann, wenn der Bruder dein Feind ist. Gott kann nicht dein Freund sein, wenn dein Bruder dein Feind ist. Und ich möchte jetzt nicht, dass wir uns heute Vormittag an diesem Begriff von diesem Wort Feind aufhängen oder nach Möglichkeiten suchen, wie man es auch anders ausdrücken kann. Ich möchte das an dieser Stelle mal genauso stehen lassen. Denn Jesus geht von einem Gefühl aus, das jeder von uns kennt. Jeder. Seit Adam und Eva das Paradies verlassen haben. Da verletzt dich jemand und du hast diesen großen Wunsch, es ihm heimzuzahlen. Das ist wie ein Reflex. Tust du mir weh, dann möchte ich es dir gleich tun. Obwohl, so ganz stimmt es nicht, denn wenn uns jemand verletzt, dann ist da eher dieser Wunsch, dem anderen noch so eine kleine Schippe mehr draufzulegen und es ihm heimzuzahlen. Ein bisschen mehr wehtun, damit der andere auch merkt, so kann er mit mir nicht umgehen. Und es haben sogar Studien gezeigt, wenn wir verletzt werden und es dem anderen heimzahlen wollen, dann wird es immer ein bisschen heftiger sein als das, was er mir gesagt oder angetan hat. Und ich glaube, daran merkt man schon, was das für ein Kreislauf ist. Wenn jeder genauso darauf reagiert und immer noch eine Schippe mehr drauflegt, wo wir da am Ende landen. In der Bibel, im ersten Buch Mose, steht Lamech für diesen Zug in unserem Herzen. Er gehörte zur Sippe Kains und er brüstet sich damit, dass er einen Mann erschlug, weil der ihn verletzt hatte. Und danach noch ein Kind tötete, weil das ihm eine Beule verpasst hat. Das Programm von Lamech hieß heftige Rache. Und hier in der Bergpredigt zitiert Jesus nun das alttestamentliche Gesetz. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und damit bezieht sich Jesus auf das zweite Buch von Mose. Und da hat Gott der Rache einen Riegel vorgeschoben. Eben nicht Totschlag auf Verwundung oder Mord für eine Beule, so wie es Lamech gehandelt hat, sondern wirklich nur Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Beule um Beule, Wunde um Wunde. Und in Israel erinnert sich jeder an Lamechs stolze Worte und wusste, das will Gott nicht. Auge um Auge und Zahn um Zahn ist ein echter Fortschritt, denn es bedeutet rechtlich geordnete Verhältnisse. Es ist deshalb ein Fortschritt, weil es bedeutet, der Rache wird eine ganz klare Grenze gesetzt. Und wenn wir mal darüber nachdenken, dann wäre es ja eigentlich schon ein richtig großer Fortschritt und richtig gut, wenn man sich daran schon mal halten würde. Aber Jesus geht in der Bergpredigt noch einen Schritt weiter, einen radikalen Schritt weiter. Ich aber sage euch, verzichte auf Vergeltung. Verzichte darauf, Recht, dein Recht durchzusetzen. Verzichte darauf, es anderen heimzuzahlen. Vergib deinem Schuldiger. Liebe den, der dich nicht liebt. Tust du mir weh, dann tue ich dir eben nicht weh. Jesus meint damit, Böses, antworte auf dieses Böse nicht mit Bösem. Zahle es eben nicht heim, sondern segne, tu Gutes, bete. Und dann nennt Jesus drei ganz konkrete Alltagssituationen der damaligen Zeit, in denen das ganz konkret wird, was er damit meint. Wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm die andere hin. Gib dem, der dein Untergewand will, auch dein Obergewand. Geh mit dem, der dich zwingt, eine Meile mitzugehen, lieber gleich zwei. Und an dieser Stelle müssen wir richtig gut aufpassen. Denn diese Worte gehören mit zu den missverstandensten Worten aus der Bibel. Denn die Frage ist ja, was meint Jesus damit? Meint er, dass wir uns so lange verletzen lassen sollen, wie der andere Spaß daran hat? Meint Jesus damit, dass wir uns alles aus der Tasche ziehen lassen sollen, bis wir mittellos sind? Dass wir uns ausnutzen und beschimpfen lassen sollen, ohne uns abzugrenzen und zu schützen? Dass wir jedem Konflikt aus dem Weg gehen oder jedes Mal nachgeben? Auf den ersten Blick könnte man das meinen, dass Jesus das genau von seinen Leuten verlangt. Aber Jesus meint damit etwas ganz anderes. Und der Schlüssel liegt in dem Vers 45. Und da sagt er, auf dass ihr Kinder seid, eures Vaters im Himmel. Auf dass ihr Kinder seid, eures Vaters im Himmel. Und das meint, dass Gottes Wesen soll und wird sich in seinen Kindern widerspiegeln. Die Jünger und die Menschen, die damals die Bergpredigt gehört haben, sollen, dass Gott durch sie hindurchscheint. Und genau das soll auch unseren Umgang miteinander bestimmen. Dass Gottes Wesen, wie er ist, wie er mit uns umgeht, wie er in uns wirkt, durch uns hindurch strahlt, sodass andere Menschen darin sehen können, so ist Gott. Und ich möchte mit euch diese drei Situationen, die Jesus hier ganz konkret benennt, mal ein bisschen genauer anschauen. Wenn euch jemand auf die rechte Backe schlägt. Wenn man jemandem auf die rechte Wange schlagen möchte, dann geht es nur mit der linken Hand oder mit dem Handrücken der rechten Hand. Und die linke Hand galt im Orient als unrein oder gilt bis heute als die Hand, die unrein ist. Und beides, sowohl diese linke Hand als auch dieser Handrücken der rechten Hand, wenn man damit geschlagen wird, bedeutet es nichts anderes als die extremste Beleidigung und Entehrung. Nur Sklaven und Kinder wurden so geschlagen. Und die Frage ist ja, wenn du so geschlagen wirst, so demütigend, wie reagierst du darauf? Zurückschlagen? Diskutieren? Oder weglaufen? Und Jesus meint hier, ich habe eine andere Idee. Mach dir bewusst, deine Ehre ruht in den Händen des himmlischen Vaters. Deine Sicherheit ruht in Gottes Hand. Hau nicht zurück und lauf nicht weg, sondern bleib stehen. Stehe fest und halte deine andere Wange hin. Reagiere anders, als dein Widersacher in dem Moment von dir erwartet. Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch Nachfolge diese Textzeile so ausgelegt. Die Überwindung des anderen erfolgt dadurch, dass sein Böses sich totlaufen muss. Dass es nicht findet, was es sucht, nämlich Widerstand und damit neues Böses, an dem es sich umso mehr entzünden könnte. Das Böse wird darin ohnmächtig, dass es keinen Gegenstand, keinen Widerstand findet, sondern willig getragen und erlitten wird. Hier stößt das Böse auf einen Gegner, dem es nicht gewachsen ist. Und das meint genau das. Reagiere anders, als dein Widersacher erwartet. Durchbrich dieses Böse. Und die zweite Situation, von der Jesus spricht, ist, da geht es um das Hemd, um Rock und Mantel und es meint das Pfandrecht. In dem Moment geht es um arme Menschen. Und wenn jemand, der eh schon arm und mittellos war, seine Schulden nicht bezahlen konnte, dann konnte er gepfändet werden, seine Kleidung gepfändet werden. Untergewand, Obergewand, Hemd und Rock. Dem Armen konnte also die komplette Kleidung gepfändet werden, die er am Leibe trug. Aber das Pfandrecht schrieb vor, dass der wärmende Mantel nur tagsüber gepfändet werden durfte und abends, wenn die Sonne wieder unterging, musste der Mantel zurückgegeben werden, sodass die Person nicht fror. Und jetzt sagt Jesus, wenn sie dich pfänden, dir das Letzte wegnehmen, wenn sie dir dieses dünne Hemd nehmen, dann gib auch noch dein Obergewand dazu und deinen Mantel. Denn dann stehst du quasi nackt da. Und das ist die höchste Entehrung und die größte Beschämung, ein echter Akt der Erniedrigung. Es ist wie ein gewaltloser Protest gegen die Reichen. Vielleicht kommt ihnen dann in den Sinn, wenn sie sehen, wohin ihr Treiben sie führt. Und Jesus sagt, euer Leben liegt in Gottes Hand. Ihr könnt stark sein. Wer so handelt, ist kein Opfer mehr, sondern tritt aus der Rolle des Opfers heraus. Reagiere anders, als dein Widersacher erwartet. Und in der dritten ganz konkreten Situation geht es um die zweite Meile. Wahrscheinlich hat Jesus in dem Moment einen von den römischen Besatzungssoldaten vor Augen. Die Römer nahmen sich das Recht heraus, irgendeinen beliebigen Bürger sich zu schnappen und ihn als Lastenträger einzusetzen. Dafür waren sie nicht nur verachtet, sondern auch verhasst. Die Zeloten zum Beispiel antworteten regelmäßig mit Terror darauf. Und jeder Jude fühlte diesen Zorn und den Wunsch, eines Tages möchte ich es dem so richtig heimzahlen. Und Jesus sagt, du bist ein Kind Gottes. Deine Würde ist so groß, dass nichts sie zerstören kann. Und jetzt schau mal genau auf diese Situation. Du kannst diese Erniedrigung unterlaufen durch Überbietung. Schau dir diesen römischen Soldaten an. Es ist doch eigentlich ein armer Kerl. Meistens noch recht jung, meistens selbst misshandelt worden, fern von der Familie. Der Dienst macht ihn hart und roh, aber auch er ist von jemandem ein Kind. Auch er ist jemand, der von jemandem geliebt wird, der ein Freund ist. Das Böse entmenschlicht uns, aber dahinter steckt das Antlitz eines von Gott geschaffenen Wesens. Und jetzt kannst du stark sein und dich gegen die Verletzung und Erniedrigung durchbrechen, indem du zu diesem römischen Soldaten sagst, du siehst müde aus, dein Dienst ist mit Sicherheit hart, lass mich noch eine Meile mehr mit dir gehen. Lass mich noch ein Weilchen an deiner Seite sein. Reagiere anders, als dein Widersacher erwartet. Und ich habe gesagt, wir können diese Zeilen deshalb falsch verstehen und missverstehen, weil man im ersten Moment ja genau diese Zeilen so hören könnte, reagiere einfach gar nicht, tu nichts, sondern erdulde alles, was dir in irgendeiner Form zugefügt wird. Und genau darum geht es nicht. Wir sollen handeln und wir müssen in unserem Leben und auch in dieser Welt handeln. Wir brauchen Gesetze, wir brauchen die Polizei und wir brauchen ein Recht, damit Menschen wie Lammich nicht unkontrolliert Rache nehmen. Oder so, wie ich es in den Beispielen ganz am Anfang gesagt habe, dass Menschen die Rache in die eigenen Hände nehmen. Ich glaube, in dieser Welt braucht es etwas ganz anderes, nämlich, dass wir Misshandelten Mut machen, sich zu wehren und dass wir auch unsere Kinder so erziehen, dass sie sich nicht alles gefallen lassen. Und es gibt Konflikte in dieser Welt, die wollen bestanden werden. Und da ist Nachgiebigkeit nicht immer ein Zeichen von Stärke und keineswegs immer richtig. Und die Bergpredigt ist kein Gesetzbuch, das Jesus ganz neu aufrichtet und sagt, haltet euch Satz für Satz an alles, was da steht. Sondern die Bergpredigt ist das Bilderbuch Gottes. Das, was bei Gott gilt, sein Reich, das er auch jetzt, heute schon unter uns aufrichten möchte. Es zeigt, was bei Gott gilt, wie er ist und was bei ihm wichtig ist. Und was wir herbeirufen, wenn wir gemeinsam beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Jetzt schon soll es anfangen und immer mehr in uns zum Vorschein kommen. Und Jesus macht es selber bei sich deutlich, was das eigentlich heißt. Denn Jesus liebt seine Feinde zu unserem Heil. Das ist der entscheidende Grund für alles, was Jesus hier verlangt. Gott selbst macht es uns vor. Wenn Jesus sagt, liebet eure Feinde, dann hat er Gott vor Augen, der uns liebt, obwohl wir uns ihm gegenüber feindlich verhalten. Denn Sünde ist in unserem Leben. Und Sünde ist kein Versehen. Sünde ist die Feindschaft gegenüber Gott. Sie trennt uns von Gott. Und Gott verzichtet auf die Rache. Gott vergibt uns unsere Schuld, nicht nur einmal, sondern immer und immer und immer wieder, was auch immer wir angestellt haben. Und Paulus bringt es ganz präzise einmal auf den Punkt. Wir sind durch den Tod von Jesus mit Gott versöhnt worden, als wir noch Feinde waren. Das, was Gott am Kreuz von Golgatha tat, ist praktizierte Feindesliebe für uns. So ist Gott. Er kann nicht anders, als uns Menschen zu lieben. Und deshalb ist dieser Text eine Aufforderung an uns, dass wir in unserem Alltag diese Chancen erkennen und diese Chancen nutzen, dass wir Botschafter von Gott sein können. Da tut uns einer weh. Da treibt uns einer regelrecht in den Wahnsinn. Da gibt es diesen schwierigen Nachbarn. Da ist diese Person, die einen ganz großen Fehler gemacht hat. Einer, der uns belogen hat. Und vielleicht fragen wir dann, ja, haben wir dann kein Recht darauf, wütend zu sein? Habe ich jetzt kein Recht darauf, zu vergelten? Soll ich jetzt ernsthaft dieses Böse, was mir in meinem Leben widerfahren ist, als gut benennen? Und darum geht es nicht. Jesus sagt nein. Es geht um euer Verhalten, wie ihr auf das reagiert, was euch angetan wird. Wie antwortest du auf die Verletzung, die dir zugefügt wird? Wie antwortest du und lebst du darauf, wenn jemand dir ganz bewusst an dir schuldig geworden ist. Denn Jesus sagt nicht, wenn du etwas Böses in deinem Leben erlebst, dann ist es nicht mehr böse. Das sagt Jesus nicht. Und er sagt auch nicht, es muss alles harmonisch sein. Jesus sagt, selig du Armer, selig du Enttäuschter, selig du Verletzter, deine Ehre und deine Sicherheit liegen in Gottes Hand. Und nun sei Botschafter von Gottes Reich. Das heißt nichts anderes als segne und fluche nicht. Sprich und schweige nicht. Wende dich zu und nicht ab. Verweigere dich nicht. Reich deine Hand und balle sie nicht zur Faust. Diskutiere und streite, aber verstoße nicht. Vergib und schlage nicht zurück. Bete für deine Widersacher. Unterlaufe das Böse, indem du anders reagierst, als dein Gegenüber erwartet. So wird das Böse ins Leere laufen und das ist deine Chance. Du hast die Chance, jetzt schon so zu leben, was im Himmel sowieso gilt und für alle Ewigkeit gelten wird. Und was sich so leicht anhört, ist unglaublich herausfordernd und schwer. Und funktioniert nicht, wenn wir uns in unserem Alltag uns vornehmen, so wenn die nächste herausfordernde Situation kommt, dann werde ich mich einfach anders verhalten. Wir werden uns das noch und noch und noch vornehmen können. Und dann kommt diese Situation und wir merken, das ist wie wenn ein Schalter umgelegt ist und wir reagieren genauso wieder darauf. Ich habe das vor ein paar Jahren erlebt. Als wir noch an unserer vorherigen Stelle waren, gab es eine Gemeinde, bei der ich regelmäßig zum Predigen eingeladen war. Und als ich das erste Mal dort war, kam hinterher eine Frau auf mich zu, um mir so ein paar Sachen zu sagen, die ihr in der Predigt aufgefallen sind und die ihr nicht gefallen haben. Und ich war ihr auch sehr dankbar und es war ein gutes Gespräch. Und dann ist mir aufgefallen, jedes Mal, wenn ich dort in dieser Gemeinde zum Predigen war, kam diese Frau auf mich zu, um mir zu sagen, was verkehrt war, was ihr nicht gefallen hat, was nicht gut war, was ich besser hätte machen können oder anders. Und irgendwann hatte ich so den Eindruck, es geht gar nicht mehr um das, was ich eigentlich sage, sondern sie sitzt in diesem Gottesdienst, beobachtet alles ganz genau, ob auch alles richtig ist, damit sie hinterher was weitergeben kann. Und ich habe gemerkt, an manchem Sonntag, da hat es schon gereicht, dass ich nach vorne gekommen bin, sie in den Reihen gesehen habe und mein Gedanke war sofort, ach du liebes Bissel, was kommt heute wieder zurück? Und dann war, wenn sie auf mich zukam, habe ich oftmals schon vorher auf Durchzug geschaltet und gedacht, ach, ich höre mir das gar nicht so genau an. Und ich habe mir immer wieder vorgenommen, heute reagierst du anders, weil irgendwie habe ich mich selber dafür geschämt, wie ich mit dir umgegangen bin. Und ich habe gemerkt, egal wie oft ich mir das vornehme, heute machst du es anders, es gelingt mir nicht. Ich brauche dabei Unterstützung und vor allem Hilfe. Und ich habe gemerkt, es hat sich in dem Moment verändert, wo ich ganz bewusst um genau diese Begegnungen gebetet habe. Und bevor ich an diesen Ort gefahren bin, Jesus gebittet habe, dass er mir wirklich hilft, dass er mir zum einen diesen Frieden darüber schenkt und auch die Liebe für diese Frau, dass ich mit ihr umgehen kann und dass ich auch ihr zuhöre, was sie mir da eigentlich sagen möchte. Und ich habe das für mich erlebt, wie dieses Gebet verändert, wie Jesus das schenkt, diesen Frieden und auch, dass ich durch seine Liebe anders mit dieser Frau umgehen kann. Und es gibt ein Lied, da gibt es so ein ganz geniales Bild. Ich glaube, dieses Lied kennt ihr alle. Ins Wasser fällt ein Stein. Und ich mag dieses Bild so unglaublich, wenn man sich vorstellt, man wirft so einen Stein ins Wasser und der Stein kann noch so klein sein, wie groß die Kreise sind, die dieser Stein drehen kann. Dieses Wasser, wie es sich bewegt, wie wir das erkennen können. Und genau so können wir uns das vorstellen. Das, wie wir reagieren in unserem Leben, zieht wie so ein kleiner Stein große Kreise. Es ist die Liebe von Gott, die dann in diese Welt getragen wird. Und deshalb dürfen wir immer und immer wieder zu Jesus kommen und ihn genau darum bitten, wo wir merken, es gibt die ein oder andere herausfordernde Person, es gibt die ein oder andere herausfordernde Situation, wo ich mir seine Hilfe, seine verändernde Liebe und seinen Frieden wünsche, dass wir damit umgehen können.